Wir schlagen auf dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 2, und wollen miteinander lesen. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, das finden Sie in den Versen 8 bis 11. Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir an diesem Morgen zusammengekommen und danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch in seinem Namen zu dir kommen können. Und dass wir auch in diesem Gottesdienst dich ehren können, verbunden sind mit dir, dem lebendigen, einzigen und wahren Gott. Und wir wollen gerne deinen Namen rühmen, dich anbeten und dir von Herzen und mit ganzem Verstand danken und dich loben und dich groß machen mit unserem Leben. Wir danken dir, dass wir heute Morgen zusammenkommen können. Und wir sind uns verbunden mit denen, die diesen Gottesdienst mitverfolgen im Internet und hören werden auf den Kassetten, und strecken uns gemeinsam aus nach dir und bitten um deinen Segen. Kümmere du dich um uns, sei du auch an diesem Morgen der Versorger unseres Lebens. Verlebendige du dein Wort, wie du es immer und immer wieder getan hast, durch deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt und auch in deiner Wörth wohnt, und gebrauche ihn, um dein Wort uns mitzuteilen und weiterzugeben. Hab ganz herzlichen Dank, dass du auch unsere persönliche Lage siehst und dass du ein Wort für uns hast. Unsere eigenen Wörter, die reichen nicht weit. Komm du bei uns an, mit Trost, Ermahnung, Zurechtweisung, Hilfe, Lenkung, Weisheit. Das alles hast du im Übermaß. Danke, dass du dich nicht irritieren lässt von unserer Schwachheit, unserer Untreue, unserer Kleinkariertheit, unserer Sünde. Du bist der Ewige und Barmherzige. In dir sind wir gehalten. Wir geben dir die Ehre und beten dich an. Dank sei dir, unserem Gott. Amen.
Circa 60 Jahre vor der Abfassung unseres Sendschreibens an die Gemeinde zu Smyrna erlitt der Bischof der Gemeinde zu Smyrna, Polycarp von Smyrna, den Märtyrertod. Es war eine jener Verfolgungswellen, die über diese Stadt gekommen sind. Und es lohnt sich einmal, auf die alten Quellen zu lauschen und zu hören, wie es Polycarp von Smyrna ergangen ist. Circa 3 Tage vor seinem Martyrium zeigt ihm der Herr in einem Gesicht in der Nacht: Ich muss lebendig verbrannt werden. Er flieht nicht, er geht auf ein Landgut in die Nähe der Stadt. Und als seine Häscher dann kommen, nachdem der Christ Germanicus sein Leben in der Arena gelassen hat und ihn suchen, offeriert er denen, die ihn abführen wollen, ein kleines Mahl und bittet noch um einen Aufschub für 1 Stunde, um beten zu können. Und dann kommt er in die Arena und der Statthalter fordert ihn auf: Schwöre und ich werde dich freilassen. Lästere deinen Christus. Polycarp antwortet: Schon 86 Jahre diene ich ihm. Polycarp war zu der Zeit wahrscheinlich 100 Jahre alt, ist also mit 14 Jahren zum Glauben gekommen. Er hat in seiner Jugendzeit den Apostel Johannes noch selbst gekannt, war Mitglied der Gemeinde, die dieses Sendschreiben empfangen hat. Vielleicht war er sogar schon der Älteste der Gemeinde zu der Zeit, als 60 Jahre vorher das Sendschreiben geschrieben wurde. 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir kein Leid getan. Wie kann ich meinem König, der mich erlöst hat, lästern? Schwöre beim Glück des Kaisers. Der Statthalter wird ernst, er droht. Vernimm, so Polycarp, mein offenes Bekenntnis, ich bin Christ. Der Statthalter: Ich habe wilde Tiere, ich kann dich den Tieren vorwerfen lassen, wenn du nicht nachgibst. Polycarp: Lass sie kommen. Der Statthalter, wenn du dir aus den wilden Tieren nichts machst und hartnäckig bleibst, werde ich dich vom Feuer verzehren lassen. Die Antwort Polykarps: Du drohst mit Feuer, das nur eine Zeit lang brennt und bald wieder erlischt. Du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichts, das den Gottlosen bestimmt ist. Doch warum zögerst du? Hole herbei, was du willst. Und so wird er dann verbrannt. Er erbittet noch eine besondere Gnade, in Anführungszeichen. Eigentlich wird man ja auf dem Scheiterhaufen angebunden, aus verständlichen Gründen. Aber er sagt, der mir das Leben im geistlichen Sinn gegeben hat, der mir Kraft gibt, dieses Zeugnis zu haben vom lebendigen Gott, der wird mir auch Kraft geben, ungebunden auf dem Scheiterhaufen zu stehen. Und so geschieht es dann auch. Und er bleibt stehen. Die Gemeinde bestattet ihn an diesem Tag mit Jubel und Freude und feiert den Tag seines Martyriums und seiner himmlischen Geburt. Das Thema, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen, anhand dieses zweiten Sendschreibens aus Offenbarung 2, hat es ebenfalls mit einer antiken Christenverfolgung zu tun. Nur eben nicht im zweiten Jahrhundert, sondern am Ende des ersten Jahrhunderts. Ich werde jetzt nicht noch einmal die ganze generelle Einführung zu den Sendschreiben, die ich ja vor 3 Wochen gegeben habe, beim Sendschreiben zu Ephesus wiederholen. Wenn Sie die allgemeinen Dinge zu den Sendschreiben interessieren, können Sie sich gerne die Kassette oder den Vortrag besorgen. Wir konzentrieren uns jetzt gleich heute Morgen auf das Sendschreiben an die Gemeinde zu Smyrna. Smyrna, das ist das heutige Izmir in der Türkei. Heute hat diese Stadt, wir waren ja im Rahmen unserer Paulusreise Teil 1 auch in Izmir, ca. 650.000 Einwohner. Auch in der Antike war Izmir mit seinem großen Hafen bereits eine wichtige Stadt und hatte etwa 100.000 Einwohner und hat in der Spätantike auch das Erbe als Hafenstadt von Ephesus angetreten. Nun, wie in jeder kleinasiatischen Stadt und eigentlich in jeder Stadt im Römischen Reich zu der Zeit gab es viele Tempel verschiedener Götter. Zeus wurde verehrt, die Aphrodite, Apoll, und Smyrna war auch einer der Mittelpunkte des Kaiserkultes. Smyrna war auch berühmt für seine Arena mit seinen Kampfspielen und es war besonders ehrenvoll, den Kranz, die Krone, also diesen umflochtenen Kranz eigentlich von Smyrna zu erringen. Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70, Sendschreiben, nochmal kurz zur Erinnerung, ist ja etwa Mitte der 90er Jahre, also nach der Zerstörung im Jahr 70 Jerusalems, kamen wohl auch viele Juden nach Smyrna, die großen Einfluss im Wirtschafts- und im öffentlichen Leben bekamen. Die Anfänge des Christentums in Smyrna liegen im Dunkeln. Vielleicht hat Paulus die Gemeinde gegründet auf einer seiner Reisen. Und nun, was war los in Smyrna zu der Zeit, als der Apostel Johannes im Auftrag des erhöhten Herrn dieser Gemeinde schreiben soll? Und wir müssen uns das ganz real vorstellen. Wir lesen das so ein bisschen wie, ich weiß nicht recht, wie ich sagen soll, aber das sind reale Gemeinden, die einen realen Brief bekommen haben und denen Gott ganz persönlich in ihre Situation hineingesprochen hat. Und die gilt es zunächst zu erfassen. Ich habe schon letztes Mal beim Sendschreiben zu Ephesus gesagt, dass natürlich bei den 7 Sendschreiben interessant wäre, wie wir unsere eigene Gemeinde einschätzen und dann das ernst nehmen, wenn wir sie denn richtig einschätzen, was der Herr diesem Gemeindetyp oder diesem Mischtyp von Gemeinden in den Sendschreiben sagt. Heute das Sendschreiben hat allerdings einen Schwerpunkt, mit dem wir jedenfalls zurzeit in der westlichen Welt wenig anfangen. Es geht genau um das Thema, das ich versucht habe, mit diesem Eingangsbeispiel von Polykarp von Smyrna schon anzureißen. Es geht um das Märtyrertum. Die Situation war nämlich so, dass zur Zeit, als dieses Sendschreiben von Johannes an die Gemeinde geschrieben wurde, Kaiser Domitian herrschte 81 bis 96 und er ließ sich göttlich verehren und er befahl, dass alle seine Schreiben, und das wird ein Schlaglicht auf die Situation zu beginnen hatten, mit unser Herr und im griechischen Text dann unser Kyrios, und da merken Sie schon den Anspruch, und Gott Domitian befiehlt. Und damit waren die Christen sofort im Spannungsfeld. Denn welcher Christ konnte einen anderen Gott anbeten, außer den einzig wahren Gott, den Gott und Vater Jesu Christi? Und dazu noch, welcher Christ konnte einen Menschen, und das war ja Domitian, als Gott anbeten? Das war genau die Situation übrigens im ersten Jahrhundert, die in der Endzeit wieder sein wird. Wenn wir Offenbarung 13 lesen, dann werden dort ja Glaubende vor derselben Frage stehen. Wenn der Antichrist sich als Mensch göttlich verehren lässt, dann werden die Christen genau in derselben Situation sein wie die Christen zu Smyrna im ersten Jahrhundert. Nehme ich das Mahlzeichen an oder nicht? Diene ich dem Cäsar der Endzeit oder nicht? Also es gab zur Zeit der Abfassung des Sendschreibens eine oder mehrere Verfolgungswellen in Smyrna. Und diese Prozesse waren immer so, dass der Richter versucht hat, den Christen vom Glauben wegzubringen. Er gab ihm mehrere Gelegenheiten, diesem Christus, so wie es auch der Statthalter bei Polykarp gemacht hat, diesem Christus abzuschwören, diesen Christus zu lästern, und dann blieb er straffrei. Wenn der Christ allerdings standhaft bei seinem Bekenntnis blieb und sich standhaft weigerte, dem Kaiser zu opfern, dann wurden grausame Strafen verhängt wie Feuertod, Kreuzigung, Enthauptung, Kampf mit wilden Tieren, schwerste Bergwerksarbeit, das waren die KZs des Altertums. Und bei christlichen Mädchen verfügte man gelegentlich auch die Einstellung in Bordelle. Jetzt bekommt das doch nochmal einen ganz anderen Klang. Ich kenne deine Bedrängnis. Ich kenne den Druck, unter dem du stehst. Nicht fürchte eines. Befehl des lebendigen Gottes in dieser Situation. Nicht fürchte eines. Sei treu bis in den Tod. Nun, wir wollen dieses Sendschreiben analysieren, bevor wir dann die Sache versuchen, auch auf uns zu übertragen. Zunächst einmal müssen wir verstehen, was sagt nun der Herr genau. Es ist immer schwierig, sofort schon in die Anwendung zu gehen, wenn man noch gar nicht richtig verstanden hat, was Gott eigentlich damals in die Situation der Gemeinde hineingesagt hat. Und wir wollen es so halten, wie wir das auch bei Ephesus getan haben. Wir werden an den Aufbau des Sendschreibens entlang gehen. Wir haben ja da erstens den Schreibbefehl, zweitens die Selbstprädikation. Ich wiederhole das nochmal ein bisschen. Der Herr stellt sich jeweils den Gemeinden nicht mit einem Namen vor, sondern mit Prädikaten. Seine Vorstellung ist eine Selbstprädikation. Dann haben wir drittens die Diagnose, viertens die Therapie, fünftens die Überwinderverheißung und sechstens haben wir dann noch einmal die Höraufforderung. Das heißt ja am Ende aller Sendschreiben, wer ein Ohr hat, der höre. Und nun weiß ich nicht, ob Sie ein Ohr haben. Dass Sie Ohren haben, das sehe ich. Und ob Sie ein Hörgerät brauchen, das weiß ich nicht. Und ob Sie es drin haben, wenn Sie es brauchen, weiß ich auch nicht. Aber das ist gar nicht die Frage, sondern wer ein inneres Ohr hat zu hören. Die große Versuchung beim Sendschreiben zu Smyrna ist, dass man auf irgendetwas ausweicht. Als Ausleger. Weil es eben so fern ist. Aber wir haben das zu sagen, was Gott in seinem Wort sagt. Wie stellt sich nun der erhöhte Herr dieser Gemeinde vor? Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich habe schon letztes Mal darauf hingewiesen, zusammen mit vielen anderen dürfen wir sagen, wie auch der mittelalterliche Ausleger Wittringa, dass es sich bei dem Engel natürlich um den Ältesten der Gemeinde handelt. Wittringa spricht vom Presides Presbyterium, also vom Vorsteher der Ältesten. Ein Engel trägt nie die Verantwortung für die Gemeinde und kann auch nicht angeschrieben werden, und sei schon vorweggenommen, er kann auch nicht den Märtyrertod erleiden. Also es ist eindeutig, geht es um den Leiter der Gemeinde. Der Pars pro toto steht, das heißt als Teil fürs Ganze. Natürlich ist mit dem Leiter der Gemeinde die ganze Gemeinde angesprochen. Also die Gemeinde konnte nicht sagen, wenn das Sendschreiben gekommen ist und dann hat der Herr da reingedonnert und hat einige Dinge beim Namen genannt, dann hat sich die Gemeinde zurückgelehnt und hat gesagt, das ist ja nicht unser Problem. Seitdem da vorne ist ein Problem. Mit dem Ältesten, der in der besonderen Verantwortung steht, wurde immer die ganze Gemeinde angesprochen. Und alle sieben Gemeinden und darüber hinaus, so wie es auch der Kanon Muratori sagt, alle Gemeinden zu aller Zeit. Nun, wie stellt sich der Herr vor? Es sagt nicht irgendeiner das, sondern der Erste und der Letzte, der, der tot war und der lebendig geworden ist, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Todesüberwinter, der Erstgeborene aus den Toten. Und Sie merken schon, es kommt der Todesüberwinder. Es kommt der, der selbst tot war und wieder lebendig ist. Und das ist ja ein Unterschied, ob einer sagt, ich habe das alles durchgemacht und ich habe nun die Schlüssel des Totenreichs. In meiner Hand liegst du. Und selbst wenn du stirbst, stirbst du doch nicht den ewigen Tod, sondern du stirbst in meine Hand. Das ist die Begründung, warum der Herr sich hier so vorstellt. Es ist eigentlich nichts anderes als eine Gottesbezeichnung. Ich bin der Erste und der Letzte. Es klingt an, Jesaja 44, Vers 6. Ani Rishon wa Ani Aharon. Ich bin der Erste und der Letzte. Eigentlich sagt Jesus hier klipp und klar, ich bin Gott. Ich bin der Erste, zielt auf die Präexistenz Jesu, also sein Sein vor der Schöpfung und vor aller Zeit. Ich bin der Letzte, bedeutet so viel wie der Ewige. Wenn das nizanäische Glaubensbekenntnis von Jesus bekennt, er sei, und nun Zitat, geboren vor aller Welt, Gott von Gott, dann ist das durch die Offenbarung vollgedeckt. Hier spricht Gott selber. Das gilt auch für die zweite Bezeichnung und der Lebendige. Auch der Lebendige ist eine Anspielung auf Stellen im Alten Testament, wo Gott von sich selber spricht als der Lebendige. Edelbert Staufer zufolge bringt die Apokalypse die volle Analogie von Christus und Gott zur Geltung. Er ist der Lebendige A, weil er in seiner Lebenszeit unbegrenzt ist und B, ein aktiver, eingreifender Gott ist. So stellt er sich vor. Die toben in Smyrna und ihr erlebt tausenderlei Ungerechtigkeit. Und der Staat schützt euch nicht. Im Gegenteil, der Staat selber verfolgt euch. Und der Mob rast gegen euch und ihr werdet von den Handwerkerzünften ausgeschlossen. Ihr seid bettelarm, heißt es wörtlich. Aber ich stehe an eurer Seite. Ich stehe als der, der das selbst einmal alles erlitten hat, an eurer Seite. Und ich gehe mit euch diesen Weg. Seid treu. Die göttliche Diagnose des Ich Bin, des Ewigen. Ich weiß um deine Werke und deine Drangsal, deine Armut. Dennoch bist du reich. Und da klingt ja schon an, wenn Sie so ein bisschen die Sendschreiben kennen, das Gegenstück zu Laodicea. Laodicea sagt, ich bin reich, ich bin reich, ich bedarf nichts. Und das war materiell und eingebildet geistlich gemeint. Und doch sagt der Herr, du bist arm, nackt und bloß, materiell reich, geistlich arm. Du bildest dir alles ein, alles zu haben, aber du bist nackt, erbärmlich. Und diese Gemeinde ist bitterarm, sei es durch Verfolgung oder weil sie auch aus der sozialen Unterschicht kommt, wahrscheinlich beides. Aber du bist reich. Ich weiß nicht, wie sie sich vorkommen. Ich kenne auch nicht ihre Vermögensverhältnisse. Aber man kann ja auch so richtig arm in sich selber sein. Spüren Sie das auch? Ich bin so ein elender Tropf. Herr Jesus, wie willst du mit mir jemals Staat machen? Wie willst du mit mir jemals etwas anfangen? Was soll ich in deinem ewigen Reich? Elend und arm. Du bist reich. Denn du hast erkannt, dass du Jesus brauchst, in allem und ganz. Ich weiß um deine Werke und deine Drangsal. Der Herr weiß Bescheid. Das ist ja auch das Köstliche und das Wunderbare in unserem Leben. Manchmal ist ja die Situation so verworren wie ein Knoten in unserem Leben und wir können blicken selbst nicht durch und was sind nun genau die Motive und nicht die Motive und all die Dinge, die es gibt. Und dann bete ich manchmal einfach nur, Herr, du weißt alle Dinge. Ich brauche dir jetzt nichts erklären. Sie brauchen Gott ihre Situation nicht erklären. Sie dürfen sie ihm erklären, er freut sich. Aber er braucht ihre Erklärung nicht. Er versteht sie in ihrer Ehenot, in ihrer beruflichen Not, vielleicht auch in ihrer Krankheitsnot. Ich weiß. Immer wieder kommt es in den Sendschreiben. Ich kenne dich, ich weiß Bescheid. Ich bin nicht ein ferner Gott. Ich bin da. Dasselbe, was Gott ja dem Volk am Berg Sinai sagt, das sich verlassen fühlt in Ägypten und Mose in der Wüste. Ich bin da für dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich mit Namen. Du bist arm, bloß, du bist reich. Ich weiß um deine Werke und deine Drangsal, deine Armut. Dennoch bist du reich. Und die Lästerung derer, die vorgeben, selbst Juden zu sein und es nicht sind, sondern eine Synagoge Satans sind sie. Und das Interessante ist, dass dieses Schreiben an Smyrna keinerlei Tadel enthält. Smyrna und Philadelphia sind die beiden Gemeinden, die nicht getadelt werden. Wir haben schon letztes Mal darauf hingewiesen, deswegen nennen sich ja auch viele Gemeinschaften oder so manche Gemeinschaft nach Philadelphia. Sie werden keine Gemeinde finden, die sich nennt Laodicea-Gemeinde. oder Ephesus-Gemeinde und damit schon sozusagen ans Kirchenschild hängt, wo bei ihnen eben das Problem liegt. Aber Philadelphia, Smyrna habe ich allerdings noch nie gehört. Aber Philadelphia, Philadelphia Liederbuch, Philadelphia Buchhandlung, Philadelphia Gemeinde. Aber die beiden erhalten keinen Tadel. Warum? Ich vermute, dass die Not, dass der Druck zu klaren Entscheidungen geführt hat. Ein Mitläufertum ist in dieser Gemeinde, in dieser Situation gar nicht möglich. Es wäre nun interessant, wenn es einmal bei uns anders kommt, wie viel dann noch da sitzen. Es wäre mal interessant, wie viel dann noch dabei bleiben. Um Ihnen einen Eindruck zu geben, wie positiv auch dieser Druck auf Christen gewirkt hat, lese ich Ihnen von den sogenannten Ignatien einmal vor, wie es Ignatius von Antiochia ergangen ist in der Verfolgung, circa 20, 30 Jahre später. Er wurde nach Rom gebracht und dort erlitt er das Martyrium. Von Syrien bis Rom kämpfte ich schon mit Bestien zu Wasser und zu Land, Tag und Nacht, indem ich gefesselt bin an 10 Leoparden. Er spricht von seinen Bewachern, die je mehr man ihnen Gutes erweist, desto bösartiger werden. Ich möchte in Rom von den wilden Tieren einen Gewinn haben. Er spricht von der Märtyrerkrone. Alles mag auf mich losbrechen, wenn ich nur Jesus Christus gewinnen. Gottes Weizen bin ich und werde von den Zehen der Bestien zermahlen, damit ich als reines Brot Christi erfunden werde. Und nun passen Sie mal auf, was dieser Mann sagt. Jetzt erst fange ich an, Christ zu sein. Nahe dem Schwert sein heißt nahe bei Gott sein. Mitten unter den Bestien sein heißt mitten unter Gott sein. Nur muss es im Namen Jesu geschehen. Mit ihm zu leiden nehme ich dies alles auf mich, denn er ist in mir mächtig. Nicht eines fürchte. Der Herr ist mit uns. Und wir werden in solchen Situationen Gott erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Der Apostel Paulus sagt etwas ganz Ähnliches am Anfang des zweiten Korintherbriefes. Er erzählt von einer uns unbekannten Situation in Mazedonien, wo sie am Leben verzweifelt sind. Und das will ja was heißen bei dem Mann. Der war ja einiges gewohnt. Das war ja nicht so ein Weichei, wie wir sind. Der war einiges gewohnt, auch an Druck, an Anfechtung, an Verfolgung. Aber da sagt er, wir verzweifelten am Leben. Wir wurden über die Maßen beschwert. Aber dann kam Gott mit einem Trost, wie wir ihn noch nie erlebt haben. So habe ich, ich sage es mit meinen Worten, Gott noch nie erlebt. Wir werden Gott erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Und das kann der ein oder andere von uns auch bereits heute bezeugen, wenn ihn Gott durch eine schwere Krankheit, durch eine große Not geführt hat. Wir werden Gott erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Das Schreiben enthält keinen Tadel. Ich habe die Begründung angegeben, ein Mitläufertum war kaum möglich, man konzentrierte sich angesichts des Drucks auf den Herrn. An der Not ist insbesondere die Synagoge beteiligt, hier findet der Herr sehr drastische Worte, Synagoge Satans. Aber Gott weiß um ihre Werke, ihre Drangsal, ihre Armut und die Lästerung, die sie treffen. Trotz allem Druck lässt die Gemeinde sich nicht lähmen und sitzt ängstlich zitternd im Loch. Ich weiß um deine Glaubenswerke, trotz aller Not und Verfolgung. Und nun ist interessant, was gelobt wird. Also da werden Bedrängnis, Armut und Lästerung gelobt. Ein seltsames Lob. Übertragen wir es mal vielleicht auf die Arbeitswelt. Sie sind in irgendeiner Firma beschäftigt und dann heißt, Mensch, von einem Kollegen an Sie, du bist echt arm dran. Der Chef macht Druck ohne Ende. Die ganze Abteilung lästert über dich. Und du blickst hinten und vorne nicht. Und jetzt wird dann gesagt, und das ist gut. Und das ist gut. Verstehen Sie, das ist ja eigentlich das, was der Herr sagt. Er sagt eigentlich Dinge und lobt Dinge, von denen wir nie sagen würden, das ist gut. Gelobt werden Bedrängnis, Armut und Lästerung. Ein seltsames Lob. Kann man dafür gelobt werden? Ja, denn Drangsal und Armut sind Kennzeichen für Bekenntnis und standhaften Glauben. Gerade, dass sie in diesem Druck standen, gerade, dass sie arm waren, zeigt, dass sie treu waren. Der Herr lobt in der achten oder sagt in der achten und neunten Seligpreisung, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen, also um Jesu willen, verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen. Es wird euch reichlich belohnt werden. Bedrängnis, Armut und Lästerung, Kennzeichen für das echte Christsein. Der Apostel Paulus spricht ebenfalls davon in Apostelgeschichte, wenn er sagt, wir müssen durch viel Tripsis, das gleiche Wort, durch viel Drangsal in das Reich Gottes eingehen. Und der Herr Jesus sagt, in der Welt habt ihr Tripsis, Drangsal. Johannes 16, Vers 33. Auch den geistlich Armen, die wissen, ich brauche Jesus, gilt die Glückseligpreisung des Herrn. Und nach Jakobus 2, Vers 5 ist ihnen das Gottesreich bestimmt. Sind sie reich? Ist die Gemeinde reich? Also wenn wir diesen Haufen besucht hätten in Smyrna, wir hätten wahrscheinlich weinen müssen und wären froh gewesen, dass wir die Stadt wieder hinter uns lassen konnten. Wären wir von Smyrna nach Hause gekommen und hätten gesagt, die sind aber reich, die sind aber gesegnet, das sind aber Gesegnete des Herrn. Der Herr sagt so. Sie sind reich, weil sie das Leben aus Gott haben, weil sie göttlichen Lohn empfangen werden, eine ewige Herrlichkeit. Können sie reicher sein? Wir kommen zur Therapieanweisung. Nun, eigentlich, die sind ja nicht krank und deswegen gibt es auch gar keine Therapie. Also, wenn eine Ärztin feststellt, dass jemand gesund ist, dann wird sie ja kaum ein Medikament oder irgendeine Therapie verschreiben. Insofern gibt es hier auch keine Therapieanweisung, kein Therapiegebot des Arztes Jesu. Aber es ist interessant, wir könnten das so zusammenfassen. Smyrna, du bist gesund, aber du musst viel leiden. Das ist, was der Herr ihnen sagt. Smyrna, du bist gesund, ich habe nichts wider dich. Bleib treu, aber du musst viel leiden. Hören wir noch einmal auf den Original-Wortlaut des Sendschreibens. Fürchte dich vor keinem, dass du leiden wirst. Man spürt nun förmlich, wie die Angst in der Gemeinde hochkriecht. Stellen Sie sich vor, der Herr würde so ein Schreiben an die Gemeinde der Langen Steinbauer Höhe machen und Andreas Schäfer kommt mit zitternden Händen, er hat schon mal vorher im Verborgenen dieses Schreiben gelesen, hier an die Kanzel und liest das vor. Und dann könnte man in den Gesichtern sehen, Gott sagt uns, was auf uns zukommt. Und das ist schrecklich. Fürchte dich vor keinem. Dieser verneinte Imperativ könnte auch übersetzt werden nach Robertson. Hör auf, dich zu fürchten. Befehl des lebendigen Gottes. Ich muss mir selber sagen, wenn man mit wachen Augen durch die Welt geht und ahnt, auch anhand des prophetischen Wortes, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommen kann, da kann die Angst hochkriechen. Die Angst um sich selber, die Angst um die Familie, die Angst um die Gemeinde. Nicht eines fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich weiß ja nicht, was Sie fürchten im Moment. Aber was Sie Angst haben, nächste Woche, in der kommenden Zeit. Nicht eines fürchte, ich bin bei dir. Aber du musst leiden. Und nun sagt der Herr, wie dieses Leiden aussehen wird. Siehe, der Teufel schickt sich an, einige von euch in das Gefängnis zu werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet 10 Tage lang Drangsal haben. Bei allem Schweren begrenzt der Herr doch die Not. Und nun kommt der Kernvers oder die Kernaussage im ganzen Sendschreiben. Werdet treu bis an den Tod. Bis an den Tod meint der Tod, der irdische Tod, das Sterben ist eingeschlossen. Werde treu bis an den Tod. Und ich werde dir den Kranz, die Krone des Lebens geben. Also wir haben hier eine klare Ansage, was noch kommt. Es kann auch für Einzelne in Smyrna bis zum Äußersten gehen. Und auch so etwas muss einmal gesagt werden. Märtyrer um Jesu willen, die höchste Ehre. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal gehört haben, dass Martin Luther, ich glaube, war 1546 sein Todesjahr, dass Martin Luther am Ende seines Lebens traurig war, dass es ihm nicht vergönnt war, für den Namen des Herrn zu sterben, sondern er ist an einer normalen Krankheit gestorben. Corrie ten Boom erzählt, sie haben ja in Holland Juden versteckt, und es war immer die Gefahr, dass sie dann auch von den Nazis erwischt wurden. Und so kam sie dann später auch und sie mussten ins KZ. Der alte Vater ist gleich gestorben. Aber ihr Vater hat ihnen immer gesagt, dass sie auch vor dieser Situation Angst hatten und gezittert haben. Gott gibt die Kraft nicht im Voraus. Wenn ihr jetzt an diese Situation denkt, dann ist es unmöglich. Aber wenn ihr drin seid, dann wird Gott euch Kraft geben. Und so hat sie es dann später nach dem Krieg, sie hat ja überlebt, auch die KZ-Zeit überlebt, bezeugt. Genauso war's. Wo ich ganz unten war und wo ich nicht mehr konnte, gab Gott mir die Kraft. Ihr werdet Gott erleben, wie ihr ihn noch nie erlebt habt. Beim Apostel Paulus haben sich die Dinge derart verdreht, da sind wir meilenweit entfernt, dass er sogar dann im Kolosserbrief schreiben konnte, dass er sich nach solchen Situationen wieder sehnt, um Gott so zu erleben. Einige müssen ins Gefängnis. Es war immer ein Verfahren ad personam, das heißt, jeder Einzelne wurde vor Gericht befragt. Wir sehen das an einem Bericht, den Plinius 112 an Kaiser Trajan geschickt hat, also etwas später. Er sagt, wenn sie beim zweiten oder dritten Nachfragen dabei blieben, ließ ich sie hinrichten. Und nun können Sie sich vorstellen, sie sind plötzlich isoliert von der Gemeinde. Kein frommes Lied dringt an ihre Ohren. Sie saßen in irgendeiner dunklen Kerkerzelle mit Schwerverbrechern. Und dann werden sie vor den Richter, den Statthalter, geführt. Und dann dringt er mit Druck und Drohen auf sie, diesem Christus abzusagen. Und es waren ja noch viele Judenchristen. Und Sie können sich vorstellen, wie groß die Versuchung war zu sagen, ach, ich glaube doch in meinem Herzen, ich werfe da ein paar Körner ins Feuer für den Kaiser. Ich muss doch an meine Familie denken. Ich glaube doch im Herzen. Ich kann doch äußerlich einfach das tun. Und vor allem für die Judenchristen, denn das Judentum war ja Religio licita, also erlaubte Religion, dass er einfach nicht gesagt hat, dass er Christ ist, sondern hat nur dann sagen brauchen, ich bin Jude und hat den Rest verschwiegen, dann war er frei. Große Versuchung. Gerhard Meyer schreibt, wir ahnen heute kaum mehr, welche Standhaftigkeit und Treue von jenen frühen Christen verlangt war. Jetzt wollen wir noch die Überwinderverheißung anschauen. Sei treu bis in den Tod, das ist der erste Tod. Und ich werde dir den Kranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird der zweite Tod, nämlich der Feuersee, keinesfalls schaden können. Der Herr verlangt doch hier Unmögliches. Doch verrückt! Jetzt haben wir jahrzehntelang einen Gott der Liebe und der Barmherzigkeit und der Gnade und all dieser Dinge gepredigt und Gott meint's gut mit uns. Und jetzt sagt dieser selbe Gott, stirb für mich, wenn es drauf ankommt. Da müssen wir zweierlei konstatieren. Wir dürfen in unserer Verkündigung nicht einseitig werden. Das steht eben auch in der Bibel. Und auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass das ja eigentlich die Krönung der Gnade in unserem Leben sein kann. Dass wir bereit sind, das Letzte, wofür der natürliche Mensch kämpft, zu geben, weil uns Christus wichtiger ist. Das ist eine Krönung. Es zeigt sich doch immer am Opfer, was uns wichtig ist. Ja, man kann viel reden, man kann tolle Predigten halten, man kann seinen Mund weit aufreißen. Aber was wirklich Sache ist, das zeigt sich dann, wenn es uns etwas kostet, wenn es an die Nachteile geht. Vielleicht sogar an Folterung oder gar ans Leben. Es ist der Echtheitsbeweis und der Beweis der Wertschätzung und der Liebe zu unserem Herrn. Und des Vertrauens, selbst wenn die mir jetzt hier die Kehle durchschneiden, ich gehe wie durch eine Tür in das Licht. Als der Kopf des Apostels Paulus auf der Via Appia, der Legende nach, zwei oder dreimal nach der Enthauptung aufgehüpft ist, da war der Apostel beim Herrn. Da war es vorbei. Polycarp sagt, komm, lass dein Feuer brennen. Der Herr wird mir Gnade geben, die paar Minuten durchzustehen. Und dann bin ich in einer ewigen Herrlichkeit, gekrönt und begrenzt. Der Überwinder kann zwar sterben, aber niemals geht er in das Reich der Finsternis, sondern er geht zum Fürsten des Lebens ins Licht. Er gehört zu Christus, dem Todesüberwinder. Der Auferstandene ruft nun den Christen zu, sei treu bis in den Tod. Und die wussten, was das bedeutet, besser als wir. Nun, der Kranz des Lebens verheißt wohl besonderen Anteil am Leben Jesu. Ich sage mal so, wir reden gern vom ewigen Leben, aber ich behaupte, wir alle haben noch nicht eine wirkliche Ahnung von dem, was das ist. Was für eine Lebensqualität Gott hat. Und wie viele verborgene Seiten dieses wunderbaren Lebens in der Gemeinschaft, der Herrlichkeit noch, dass das Leben Gottes in sich trägt. Wir werden staunen. Wir werden das ganze Leben hier verplunder halten. Wir werden selbst die Hände am Kopf zusammenschlagen und sagen, wie konnten wir an diesem Leben nur so festhalten? Das ist doch alles nichts, das ist doch Quatsch. Der Herr sagt es uns, nicht eines fürchte, ich bin bei dir. Glaub mir, kurze Zeit Schmerzen und Leid, kurze Zeit Not, ewige Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ich fasse zusammen, bevor wir dann noch eine Übertragung auf unsere Situation vornehmen wollen. Gerhard Meyer sagt, dieses Schreiben nach Smyrna lehrt uns etwas, das der abendländische Mensch weithin vergessen hat. Es gibt Schlimmeres und Gewichtigeres als den Tod, verstanden als leiblichen Tod. Gewichtiger ist, was danach kommt. Nun, werde treu bis in Tod. Was sagt das uns heute? Ich habe schon davon gesprochen, dass die Versuchung besteht, bei der Auslegung den Text zu entschärfen oder gar auf irgendwelche Nebengeleise zu kommen. Dann spricht man zwar auch vom Sendschreiben von Smyrna zu Smyrna, aber man spricht nicht über das der Herr spricht. Wir sollten dreierlei bedenken. Während wir so entspannt unter staatlichem Schutz uns versammeln können, eine Bibel haben dürfen, geht es unseren Geschwistern bereits jetzt, hier und heute, na hier nicht, aber heute, während wir hier so friedlich sitzen und überlegen, was gibt es wohl heute zum Mittagessen und was mache ich heute Nachmittag, bevor ich in La Höhe 1700 Gottesdienst gehe und wie wird das Buffet sein? Während wir hier so friedlich sitzen, sitzen Geschwister von uns, die an Jesus glauben und nichts anderes verbrochen haben, als diesen Namen zu bekennen, in Gefängnissen oder in KZ-ähnlichen Einrichtungen, wenn ich an Nordkorea denke. Wir haben ja vor ein paar Tagen eine Reise gemacht, drei Brüder hier aus der Gemeinde und ein weiterer Bruder in den Niger, eins der ärmsten Länder der Welt, haben dann dort auch Kontakt gehabt mit der Evangelischen Allianz dort, die nennen sie ein bisschen anders, aber damit sie eine Forschung haben, den Zusammenschluss der evangelikalen Christen. Elend heiß, staubig war's. Und dann waren da auch Brüder aus dem großen Nachbarland, mit dem man den Niger so leicht verwechselt, Nigeria, Missionare aus Nigeria, mit denen haben wir uns besonders gut verstanden. Und eine Woche zuvor wurden im Norden Nigerias 600 Christen umgebracht vom fundamentalistischen Islam. Stehen Sie, ein paar Flugstunden von hier weg, das war real. Wir sollten weiter bedenken, es kann auch hier mal ganz schnell ein anderer Wind wehen, wenn man uns Christen zunehmend in die fundamentalistische Ecke zu Unrecht abschiebt und als Gefährdung für die neue Welt der Toleranz und des Religionssynkretismus wahrnimmt. Der Herr, die apostolischen Schreiben, sie sagen es uns, es wird eine Zeit zur Zeit des Endes sein, die sich wieder so zuspitzen wird. Ob wir dann noch leben, ob wir dann noch hier sind, ich weiß es nicht. Aber wir sollten das zumindest auf unserem Radarschirm haben, so eine Möglichkeit. Drittens sollten wir bedenken, die möglicherweise geforderte letzte Treue im Martyrium setzt eine alltägliche meist über Jahre voraus. Und darauf will ich jetzt noch kurz eingehen. Schauen Sie, man kann nicht aus dem Stand 2,40 Meter hochspringen. Ich meine, das schafft keiner von uns, da liegt ja irgendwo der Weltrekord. Aber nehmen wir mal an, wir wären noch jung und talentiert und so weiter. Dann könnte auch der Talentierteste nicht plötzlich 2,40 Meter überspringen. Er muss jahrelang üben und trainieren. Und so ist es mit der letzten Treue im Martyrium. Sie ist unmöglich, wenn wir jetzt, hier und heute ein Leben des Schlendrians und der Untreue führen. Deswegen möchte ich die große Aufforderung des erhöhten Herrn, werde treu bis an den Tod, aufspalten, um sie für uns greifbarer zu machen. Werde treu unter Umständen einmal bis an den Tod. Werde treu, das ist der große Ruf in unser Leben. Der Herr Jesus hat es vorgelebt, er hat 33,5 Jahre gelebt in großer Treue, in schwierigen Verhältnissen, als Halbwaise, in der Synagogengemeinschaft, dann nach verlästert, bedroht, mit dem Tode bedroht, bei seinem öffentlichen Auftritt. Und erst am Ende stand sein Martyrium. 33,5 Jahre in großer Treue, im Großen und im Kleinen. Allein, dass er in diese Welt gekommen ist, was für eine Treue. Als wir da so im Niger unterwegs waren, in diesem Elend, in diesem, Entschuldigung, wie ich es mal so sage, Dreck, überall Dreck. Als ich in mein Hotel kam, und das ist schon gehobene Klasse, dachte ich, naja, zum Glück nur 8 Tage. Als ich dann eine Nacht im Busch war und wieder zurückkam, dachte ich, wow, was für ein Luxus. So schnell können sich die Maßstäbe verschieben. Ich musste mich immer wieder fragen, in diesem Dreck, möchtest du in diesem Dreck, in diesem Chaos leben? Und irgendwann, man kann sich ja dann da auch so ein bisschen reinsteigern, macht es bei mir Klick und der Geist Gottes sagt mir, Jesus kam in den Dreck dieser Welt. Das war noch viel schlimmer wie der Dreck im Niger, das Elend im Niger, die Sünde im Niger. Jesus war sich nicht zu schade, er war treu. Gott verlangt nichts, was er nicht selbst tut und praktiziert. Er ist der große Treue, der 1000 Nachteile und Schmerzen in Kauf genommen hat. Werde treu, das ist der große Ruf Gottes in unser Leben. Der ganzen Bibel, treu in den kleinen Dingen, heute, jetzt und hier. In die Verhältnisse, in den Alltag, in die Ehe, in die Familie, in den Beruf, in die Gott uns jetzt gestellt hat. Werde treu. Werde treu in Ehe und Familie, Staat und Gesellschaft, im Beruf. Dienst? Ich sage es Ihnen mal auf den Kopf zu. Es trifft ja jetzt die Falschen, denn sie sind ja alle da und heute haben wir besondere Verhältnisse mit dem Schnee. Aber die Treue zur Gemeinde und im Dienst beginnt eigentlich mit der Präsenz. Mit der Präsenz in der Gemeinde. Der erste Dienst, da heißt noch gar nichts, irgendwas zu übernehmen, heißt, dass man eigentlich grundsätzlich da ist. Dieser Tage hat mich jemand angerufen, über was es geht heute Morgen. Hab ihm gesagt, Frage, lohnt sich's zu kommen? Ja, was soll man sagen? Lohnt sich's zu kommen? Ja, weil ich spreche, ich weiß es nicht. Aber meine Antwort wäre am liebsten gewesen, lohnt sich's zu kommen in den Gottesdienst? Ich glaube, bei dir tickt's nicht richtig. Was ist das für eine Frage? Wohlstand. Saget Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Wie oft verleugnen wir Christus en miniature in der Praxis unseres Lebens. Werde treu, werd erst einmal treu in den kleinen Dingen des Lebens. In der Treue Christi. Das kann dann so gehen, wie es Erik Liddell erlebt hat. Ich weiß nicht, ob Sie von ihm mal gehört hat. Es wurde ja später verfilmt. Erik Liddell war der Sohn von Missionaren und wurde auch später selbst China-Missionar, hat auch dort sein Leben gelassen. Und Erik Liddell gewann 1924 die Olympiamedaille. Also war Olympiasieger im 400-Meter-Lauf. Eigentlich war seine Spezialdisziplin der 100-Meter-Lauf und da war auch haushoher Favorit. Aber einer der Vorläufe für diesen 100-Meter-Lauf war ausgerechnet an einem Sonntag. Und egal, wie Sie jetzt darüber denken, es war für ihn als Christ undenkbar, an einem Sonntag, an einem Wettkampf teilzunehmen. Sie haben alles probiert, den Mann zu überreden. Er war ja ihre große Medaillenhoffnung, der Schotte. Erst haben sie ihn geschmeichelt, dann haben sie ihn versucht, bei der Ehre zu packen, dann haben sie ihn vielleicht gedroht, am Schluss haben sie gesagt, wir schmeißen dich aus dem Team. Er blieb um Jesu Willen. Er lief nicht. Und die 100-Meter-Medaille war futsch. Aber einige Tage später startete er mit wenig Chancen, weil er auf diese Strecke nicht trainiert hatte, auf die 400-Meter-Distanz. Kurz vor dem Finallauf hatte ihm jemand einen Zettel in die Hand gedrückt, darauf stand, denn die mich ehren, werde ich ehren. Und er gewinnt, völlig überraschend, in neuer Weltrekordzeit, diesen 400-Meter-Lauf. Und der Weltrekord bestand 35 Jahre. Treue. Treue im Beruf, auch wenn es Nachteile bringt. Manfred Mössinger hat schon dann und wann die Geschichte in den letzten Jahren erzählt von einem Bruder, der einen Karrieresprung mit erheblichen besseren Einnahmequellen verbunden machen hätte können. Aber er dingte sich eigentlich bei seinem Arbeitgeber aus, sonntags nicht. Der Sonntag gehört meiner Gemeinde, worauf er diesen Job nicht bekam. Der Bäcker, der sonntags zulässt und vielleicht Einnahmen verliert. Treue im Kleinen. Treue im Alltag, wenn es keiner sieht. Der Herr sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Aber das Schöne ist ja, wenn unser Herr sagt, werde treu, dann dürfen wir das ja nicht, diesen Imperativ verstehen, als nun Ärmel hoch und jetzt will ich aber auch Jesus treu sein. Jetzt will ich aber auch Jesus treu sein. Das ist dann so wie mit diesen berühmten Silvestervorhaben, ja. Ich höre mit dem Rauchen auf, ich trinke nicht mehr so viel, was weiß ich. Na gut, das werden nicht hoffentlich die Wünsche sein, die Sie unbedingt haben, aber Sie haben ja vielleicht andere Wünsche. Ich bemühe mich jetzt mehr in der Familie, ich bin jetzt immer lieb und nett und so weiter und so weiter und so weiter. Ich gehe auch immer in den Keller, wenn einer in den Keller gehen muss. So, und dann ist 3., 4. Januar. Ach, was war da nochmal, was habe ich mir? Naja, eigentlich läuft es wie immer. Und so würde dieser Ruf, werde treu im Alltag, in den kleinen Dingen des Lebens, jetzt verrauchen. Ich wüsste nicht, ob Sie noch wissen, wenn Sie unten zur Hofeinfahrt rausfahren. Wenn wir nicht wissen, Jesus selber steht dahinter. Und der uns zur Treue auffordert, der vermag uns treu zu machen. Der vermag uns treu zu machen. Wenn Jesus sagt, werde treu, dann können wir treu sein. Wenn Jesus sagt, du brauchst nicht sündigen, dann können wir nicht sündigen, weil er in uns lebt. Es ist keine Utopie. Es ist kein Verschieben auf den Sankt-Nimmerleins-Bahnhof des Jenseits. Drüben wird alles besser, drüben wird alles gut, drüben werde ich mich bemühen. Der Herr sagt nicht drüben, sondern der Herr sagt, werde treu, jetzt, hier und heute, in den Verhältnissen, in denen du stehst. Ich weiß, sagt er, ich kenne deine Verhältnisse. Und dann wird einer sagen, die haben ja leicht reden da vorne, die sollen mal in meine Verhältnisse kommen. Der Herr sagt, ich weiß, ich kenne dich. Werde treu. Werde treu. Treu, indem du dich an mich hältst. Wir können treu sein in seiner Treue, wir können fest sein in seiner Festigkeit und wir können verlässlich sein in seiner Verlässlichkeit. Wir können treu sein. Alles andere sind faule Ausreden. Also lassen wir uns in Treue und Verlässlichkeit wie die Gemeinde zu Smyrna von dem einen großen Treuen Treue schenken, damit wir aus einer intensiven Gemeinschaft mit ihm treu und verlässlich im Glauben sind, in unseren Beziehungen und im Dienen. Der Auferstandene ruft uns zu, werde treu, nicht eines fürchte, ich bin mit dir. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben, soweit Sie das vermögen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Du weißt, wie es mir und wie es wahrscheinlich auch vielen anderen geht, wenn man von diesen Dingen des Martyriums hört, der Schmerzen und der Leiden. Wie soll das gehen, Herr Jesus? Wir kommen doch kaum mit dem Leben hier zurecht, mit diesen kleinen, im Vergleich kleinen Schwierigkeiten und Nöten und Anfechtungen und Anforderungen und dem Druck. Wie soll das einmal werden, wenn du den Druck erhöhen lässt? Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns heute Morgen zurufst, dass wir jetzt treu sein können, weil du mit uns bist, weil du in uns lebst, weil wir in deiner Gnade und in deiner Kraft als Schwache treu sein können. Und wenn es kommt, dass der Druck sich auch auf unsere Gemeinde, auf uns persönlich erhöht, dann bist du ganz besonders mit uns. Und danke, dass wir dich dann erleben werden, wie wir dich noch nie erlebt haben. Du hast durchtragende Gnade und Kraft. Du bist treu. Und nun kennst du jeden Einzelnen, seinen Druck, seine Anfechtung, seine Not. Du sprichst jedem Einzelnen zu, ich weiß um deine Situation. Und ich bin mit dir, ich bin in dir, ich trage dich durch, sei treu. Gepriesen seist du. Amen.